Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist überraschend neue Verteidigungsministerin geworden. Die Politikerin übernahm das Amt nur kurz nach der Wahl Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin. Kramp-Karrenbauer erhielt heute in Berlin ihre Ernennungsurkunde, von der Leyen ihre Entlassungsurkunde. Sie wolle sich vor allem um das Wohl der Soldatinnen und Soldaten kümmern, kündigte die neue Ministerin an. Die Bundeswehr verdiene höchste politische Priorität.
Da drückt die Neue doch einmal ganz kurz die Hand der alten Ministerin. Seit kaum 14 Stunden ist die Entscheidung bekannt. Schon gibt es einen Empfang mit militärischen Ehren. Es ist kein einfacher Job, den CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer übernimmt. Wohl auch deshalb diese Worte.
Ich gehe an diese Aufgabe heran mit einem hohen Respekt. Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an.
Ihre Vorgängerin hinterlässt eine Bundeswehr in schwieriger Lage. Zwar hat von der Leyen viele Trendwenden eingeleitet und die Verteidigungsausgaben erhöht, doch wichtige Rüstungsvorhaben stocken. Es fehlt weiter an Personal und Material, an einsatzfähigen Waffensystemen. Verteidigungspolitiker auch des Koalitionspartners deshalb mit klaren Forderungen.
Wir werden darauf achten, dass Frau Kramp-Karrenbauer sich nicht versucht, auf dem Rücken der Bundeswehr zu profilieren. Ich vermute, sie wird versuchen, sich als Kanzlerkandidatin ins Spiel zu bringen. Das kann sie gern machen, wenn sie fachlich richtig gute Entscheidungen trifft, aber nie auf dem Rücken der Bundeswehr.
Die Kostenexplosion bei der Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock, Sinnbild für den verschwenderischen Umgang mit Zeit und Geld in der Bundeswehr, heißt es heute vom Wehrbeauftragten des Bundestags. Es brauche in vielen Bereichen der Bundeswehr schnelle Entscheidungen. Das meint auch die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, ist aber skeptisch.
Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer wenig Ahnung davon hat und sie hat aber auch keine Zeit, sich groß einzuarbeiten, denn die Aufgaben liegen auf dem Tisch. Die Bundeswehr muss wesentlich besser ausgestattet werden und vor allen Dingen ist sie die Speerspitze der NATO bis 2023. Wir haben hier keine Zeit für eine Volkshochschulunterweisung.
Kommenden Mittwoch soll Kramp-Karrenbauer in einer Sondersitzung des Bundestags vereidigt werden. Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ist sie bereits seit heute.
Beide Personalien, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, sorgten heute für weitere Diskussionen in der Koalition. Kritik kam erneut aus der SPD. Allerdings werde der Streit über die Wahl Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionschefin die Arbeit der Regierung nicht belasten, sagte Finanzminister Scholz. Auch werde er gut mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zusammenarbeiten.
Plötzlich Ministerin. Die eine kommt, die andere geht, die dritte freut's. Merkel, von der Leyen und Kramp-Karrenbauer im Schloss Bellevue. Entlassung und Ernennung, alles wie im Taubenschlag. Der Bundespräsident ist im Urlaub, der regierende Bürgermeister von Berlin vertritt ihn. Kurze Rede, fertig. Kramp-Karrenbauer ist jetzt Kabinettsmitglied. Der Fraktionschef begrüßt das im ZDF-Morgenmagazin.
Wenn so eine wichtige Position, wie gesagt, eine Kernposition im Kabinett, eine Kernposition auch aus dem Selbstverständnis der Union heraus frei wird, dann muss eine CDU-Parteivorsitzende da auch zugreifen.
Ausgemacht haben es wohl diese beiden allein. Das CDU-Präsidium wusste nichts bis gestern Abend. Auch Jens Spahn wird von der Entscheidung überrascht. Er galt selbst als aussichtsreicher Kandidat für das Verteidigungsressort. Spahn gibt sich als fairer Verlierer.
Die Bundeswehr ist damit bei der CDU Chefinnensache im wahrsten Sinne des Wortes und das ist gut. Und ich freue mich auch ganz persönlich auf die Zusammenarbeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundeskabinett.
Stattdessen gilt die Attacke jetzt der SPD, weil deutsche Sozialdemokraten Ursula von der Leyen im EU-Parlament die Gefolgschaft verweigerten.
Das ist ja fast schon blamabel, wenn im Europaparlament überwiegend deutsche Abgeordnete, nicht nur der SPD, aber die besonders, gegen deutsche Bewerberinnen antreten und auftreten und andere Länder die Deutschen dann unterstützen.
Der SPD-Finanzminister beruft sich auf das Spitzenkandidatenprinzip.
Ein ganz wichtiges Demokratiethema, das wir für die Zukunft zu lösen haben. Das darf jetzt auch nicht von der Tagesordnung verschwinden.
Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, zwei Personalentscheidungen, die bei Union und SPD nachklingen.
Zum Personalwechsel und zur Stimmung in der Koalition. Jetzt live aus Berlin, Tina Hassel.
Am Tag nach der großen Überraschung, einige Abgeordnete sprechen ja auch von der großen Überrumpelung, ist das Echo gespalten. Unionspolitiker betonen fast wortgleich, die Parteichefin gehöre an den Kabinettstisch und sie werten es auch nicht als Glaubwürdigkeitsproblem, dass Kramp-Karrenbauer selber einen solchen Schritt mehrfach ausgeschlossen hatte. In der Opposition gibt es teilweise massive Vorbehalte. Dass die CDU-Chefin ihr Vorgriffsrecht auf das derzeit einzige frei werdende Ministerium geltend macht, ist durchaus als Vorwärtsverteidigung zu sehen, um sich besser zu profilieren. Durch Reden im Bundestag, durch Sichtbarkeit im Kabinett und internationale Präsenz und Kontakte. Aber die große Bühne birgt auch das Risiko, dort nicht zu glänzen, sondern auszurutschen. Die Stimmung in der Koalition ist noch immer gereizt. Die Union will nicht zur Tagesordnung übergehen, nachdem die deutschen SPD-Abgeordneten gestern Ursula von der Leyen ihre Stimme verweigert hatten. Sollte die Regierung nicht bis zu Ende der Legislatur halten oder die Kanzlerin früher aus dem Amt scheiden wollen, dann hätte sich Kramp-Karrenbauer seit heute zumindest in die Position gebracht, möglicherweise zu übernehmen. Zurück zu Jan Hofer.
Neben der personellen Neuaufstellung ging es im Bundeskabinett auch um Neuregelungen im Gesundheitsbereich. Masernimpfungen für Kinder sollen künftig Pflicht sein. Die Ministerrunde hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das eine solche Impfung vor einem Kita- oder Schulbesuch vorschreibt, und zwar ab März kommenden Jahres. Gesundheitsminister Spahn zielt damit auch auf Impfgegner unter den Eltern ab.
Der Gesundheitsminister empfiehlt sich als Aktivposten im Kabinett. 16 Gesetzentwürfe in 16 Monaten. Er wird nicht Verteidigungsminister, sondern auf Posten bleiben. Und die Masern, sein Gefechtsziel. Will heißen, die Impfpflicht kommt. Und zwar in Kitas, bei Tagesmüttern und in Schulen, in Arztpraxen und in Kliniken, in Gemeinschaftseinrichtungen wie in Flüchtlingsheimen. Der Bürger müsse sich darauf verlassen können, vor unnötiger Gefahr geschützt zu werden.
Eine Maserninfektion jedenfalls wäre eine unnötige Gefährdung, weil es eben einen sehr, sehr sicheren Impfstoff gibt. Und wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, vor unnötigen Infektionen schützen.
Im Detail, ein Kind, das nicht geimpft wird, bekommt keinen Kita-Platz. Nicht geimpftes Personal darf in Gemeinschaftseinrichtungen keine Tätigkeit aufnehmen und Eltern, die ihre Schulkinder nicht impfen lassen, müssen mit einem Bußgeld rechnen von bis zu 2.500 Euro. Mediziner beobachten eine Rückkehr der gefährlichen Viruserkrankung. Sie ist hoch ansteckend, kann tödlich verlaufen. Nicht allen reicht, was Spahn da auf den Weg bringt. Erwachsene seien das Problem.
Die nach 1970 geborenen Erwachsenen, die sind leider nicht gegen Masern geimpft. Und dagegen oder dafür macht Herr Spahn mit seinem Gesetz überhaupt nichts.
Und doch, der Minister empfiehlt die freiwillige Impfung auch der Presse und verspricht an Aktivposten zu bleiben.
Es folgen weitere Gesetze. Danke.
Das Kabinett hat heute auch Regelungen auf den Weg gebracht, die Apotheken vor Ort gegenüber der Konkurrenz im Internet stärken sollen. Vorgesehen ist, dass ausländische Online-Apotheken verschreibungspflichtige Medikamente nicht mehr billiger an gesetzlich Versicherte abgeben dürfen. Ob das Verbot dieser Rabatte mit Europarecht in Einklang steht, ist aber noch unklar. Des Weiteren sollen die rund 20.000 Apotheken in Deutschland mehr Geld für Not- und Nachtdienste bekommen. Im Sudan scheint ein Ende der monatelangen innenpolitischen Krise in Sicht. Militär und Opposition unterzeichneten heute die Einigung auf eine gemeinsame Übergangsregierung. Der Sudan im Nordosten Afrikas hat etwa 41 Millionen Einwohner. Mit 1,8 Millionen Quadratkilometern ist das Land etwa fünfmal so groß wie Deutschland. Seit dem Sturz des autoritären Präsidenten Bashir im April suchen Militär und Opposition nach einer Friedenslösung.
Spontaner Jubel auf der Pressekonferenz. Die Revolution lebt, rufen sie und glauben dazu, allen Anlass zu haben. Zwei Unterschriften besiegeln die Machtteilung im Sudan. Opposition und Militär einigen sich auf eine Übergangsregierung. Zunächst unter Vorsitz des Militärs, dann der Opposition. Nach 3 Jahren stehen Neuwahlen an. Es ist ein historischer Augenblick in der leidvollen Geschichte des sudanesischen Volks. Er markiert den Beginn einer neuen Ära. Zumindest die Chance auf eine neue Ära nach wechselvollen Monaten. Der vielleicht größte Erfolg der Protestbewegung: Anfang April tritt Langzeitdiktator Bashir ab. Die Militärjunta allerdings will zunächst nicht von der Macht lassen. Am 3. Juni räumen Spezialkräfte mit brutaler Gewalt ein Protestcamp. Mehr als 120 Menschen sterben, Hunderte werden verletzt. Auch auf internationalen Druck hin setzen sich Militärs und Opposition wieder an einen Tisch, erreichen im Grundsatz eine Einigung. Um die Details aber ringen sie bis vergangene Nacht. Das Abkommen ebnet den Weg für weitere Vereinbarungen. Die Demokratie im Sudan braucht noch Zeit. Nun geht es darum, sie auch in der Realität zu leben. Ein Etappensieg auf dem Weg zur Demokratie. Doch das Misstrauen sitzt noch immer tief.
Der Türkei-Experte von Reporter ohne Grenzen, Önder Olu, ist heute in Istanbul vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden. Die Organisation äußerte sich erleichtert über das Urteil. Freisprüche erhielten auch die Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsstiftung Fincancı und der Autor Nesin, die im selben Verfahren angeklagt waren. Dabei ging es um die Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für eine pro-kurdische Tageszeitung, die inzwischen geschlossen wurde.
Lebenslang plus 30 Jahre, so lautet das Strafmaß für den mexikanischen Drogenboss Joaquin Guzman, genannt El Chapo. Gerichtszeichnungen dokumentieren die Verkündung in New York in einem der größten Drogenprozesse der US-Geschichte. Der 62-Jährige soll außerdem umgerechnet rund 11,2 Milliarden Euro Schadenersatz zahlen. Auf diese Summe schätzt die Staatsanwaltschaft El Chapos Einnahmen aus den illegalen Geschäften.
Im Prozess um die Missbrauchsfälle in Lüchte gibt es ein erstes Urteil. Das Landgericht Detmold verurteilte einen 49-jährigen Angeklagten am Abend zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Er soll dem Missbrauch an Kindern mehrere Male per Webcam zugeschaut haben. Der Prozess war vom Verfahren gegen die beiden Hauptangeklagten abgetrennt worden. Ihnen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Jungen und Mädchen auf einem Campingplatz sexuell missbraucht zu haben. Die Verdi-Oper Rigoletto hat am Abend Premiere zur Eröffnung der diesjährigen Bregenzer Festspiele. Die Tragödie um den Herzog von Mantua, seinen Hofnarren Rigoletto, um Liebe und Verrat, ist eine von etwa 80 Veranstaltungen, die bis Mitte August im Rahmen des Musikfestivals am Bodensee zu sehen sind.
Eine riesige Hand, 3 Bühnenpontons und ein monströses Clownsgesicht mit Fesselballon. Ein spektakuläres Arrangement als visueller Hinweis, um was es ab heute Abend auf der Bregenzer Seebühne geht. Um den herzoglichen Hofnarren Rigoletto in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi. Ebenso im Bühnenprogramm des Festspielhauses Don Quixote als Spider-Man und die Kunst als Suche nach Wahrheit, Toleranz und Menschlichkeit. Eine Überlebensfrage, denn ohne sie verfiele unsere Zivilisation in Aggression und Chaos, so die Botschaft. Bis zum 18. August dauern in diesem Jahr die Bregenzer Festspiele. Die über 80 Aufführungen und Konzerte sind jedoch jetzt schon nahezu ausverkauft.
Mit seiner Romanfigur Kommissar Montalbano begeisterte der italienische Schriftsteller Andrea Camilleri Millionen Leser weltweit. Jetzt ist er mit 93 Jahren gestorben. In den Büchern des gebürtigen Sizilianers geht es oft um Korruption und organisierte Kriminalität. Zugleich äußerte er sich immer wieder zu politischen Themen und positionierte sich gegen Rechtspopulismus. Bestsellerautor wurde Camilleri vergleichsweise spät. Den Durchbruch schaffte er erst mit knapp 70 Jahren. Die Lottozahlen. 8, 19, 29, 40, 47, 48, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 18. Juli.
Auf der Vorderseite eines Tiefs zwischen Schottland und Island strömt morgen warme bis sehr warme Luft zu uns. In der Nacht an den Alpen einzelne Schauer. Bis zum Morgen werden die Wolken im Westen dichter. Am Tag Sonne, Wolken Richtung Osten ist es auch länger freundlich. Im Westen sowie an den Alpen am Nachmittag hier unter Schauer und Gewitter. Verbreitet bleibt es aber trocken. In der Nacht in manchen Tälern einstellige Werte, am Tag 24 bis 30 Grad, an der Nordseeküste um die 21 Grad. Am Freitag Sonne, Wolken, ab und an Schauer oder Gewitter bis 30 Grad. Den meisten Sonnenschein gibt es am Samstag im Südosten, von Westen einige kräftige Schauer und Gewitter. Am Sonntag viel Sonne, teilweise aber auch einzelne Schauer und Gewitter.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie will sich AKK im Kabinett und in der Truppe profilieren? Fragen von Pina Atalay an CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und Diskussion um digitale Währung. Wie problematisch ist Libra? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.